ARD.
This is about hard power. It's about, with Ukraine, training together. It's about learning from the battlefield experience that Ukraine can offer us as JEF NATO nations. So this is a powerful signal to Putin and any other would-be aggressors that JEF is stronger than ever, more united than ever, more innovative than ever, more flexible in our operational responses than ever.
Der britische Verteidigungsminister Healey sagte im norwegischen Bodø, dies ist ein starkes Signal an Putin und alle anderen potenziellen Aggressoren, dass die JEF stärker denn je, geeinter denn je, innovativer denn je und in ihren operativen Reaktionen flexibler denn je ist.
JEF hat ja in Deutschland kaum jemand auf dem Zettel, steht aber für Joint Expeditionary Force, also gemeinsame Expeditionstruppe.
Dabei sind unter dem Vorsitz von Großbritannien, Dänemark, die baltischen Staaten Finnland, Island, die Niederlande, Norwegen und Schweden und sie beraten gerade nördlich des Polarkreises über ihre weitere Zusammenarbeit.
Und dann müssen wir auf Kesselschlachten in der Ukraine selbst blicken.
Außerdem hat die Hamas die letzte Leiche eines Mannes übergeben, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft hatte.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, dem 5.11. um 16 Uhr. Ja, nördlich des Polarkreises gibt es heute ein Treffen in Norwegen, bei dem Deutschland nicht dabei ist. Aber die Zusammenkunft in Bodø ist augenscheinlich klar gegen Putin gerichtet, ne?
Absolut. Die Verteidigungsminister Großbritanniens, Norwegens und der Ukraine bekräftigen, dass sie nicht nur gemeinsam ausbilden wollen, sondern eben auch gemeinsam abschrecken. Die Ressortchefs kamen in Bodø zum ersten Verteidigungsministertreffen der Militärpartnerschaft zusammen. Die JEF steht unter dem Vorsitz Großbritanniens und umfasst Dänemark, Estland, Finnland, Island, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen und Schweden. Hören wir doch mal, was der ukrainische Minister Schmyhal zu sagen hatte im hohen Norden.
Russlands Ziele sind zumeist zivile Objekte, Kraftwerke, Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser. Sie töten vorsätzlich friedliche Ukrainer und provozieren absichtlich eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine. Nur gemeinsam, durch vereinte Anstrengungen, können wir der Barbarei des Kreml widerstehen.
Und aus Sicht von Kiew kann die Ukraine ja durchaus von Nutzen sein für die anderen Partnerländer, oder?
Vollkommen. Schmyhal hat es so formuliert.
Meine Damen und Herren, der Beitrag der Ukraine zu unserer gemeinsamen Sicherheit besteht in ihrer einzigartigen Erfahrung mit moderner, technologischer Kriegsführung. Der Vorteil der Ukraine liegt darin, dass wir Waffen unter realen Kampfbedingungen und in Echtzeit testen. Von Partnern, darunter den JEF-Staaten, strebt die Ukraine Zugang zu europäischen Technologien und Produktionskapazitäten an, auf deren Grundlage wir eine gemeinsame Fertigung aufbauen könnten. Diese modernen Waffensysteme werden die Ukraine nicht nur jetzt verteidigen, sondern auch die Sicherheit Europas für die kommenden Jahre gewährleisten und seine Ostflanke zuverlässig vor der permanenten russischen Aggression schützen. Vielen Dank, Slava Ukraine.
Und inzwischen gibt es ja auch konkrete vertragliche Schritte, ne?
Ja, die nordeuropäische Militärkoalition JEF hat just ein Partnerschaftsabkommen mit der Ukraine abgeschlossen. Kiew erhalte somit den Status einer erweiterten Partnerschaft mit den 10 JEF-Staaten, erklärte der britische Verteidigungsminister Healey in Bodø. Und sein norwegischer Kollege Sandvik sagte dem Sender NRK sogar, die Partnerschaft mit Kiew trage dazu bei, die Ukraine auf eine Mitgliedschaft in der NATO vorzubereiten.
Okay, dann lass uns mal auf das aktuelle Geschehen in der Ukraine schauen. Kesselschlachten sind, das wissen wir aus zwei Weltkriegen, ja mit das Grausamste, in was Soldaten verwickelt werden können. Ja, und soweit scheint es inzwischen gekommen zu sein an der ukrainischen Front.
Und sogar noch einen Schritt weiter. Moskau hat die ukrainischen Truppen in den umkämpften Städten Pokrovsk und Kupjansk im Osten des Landes aufgefordert, zu kapitulieren. Die Soldaten seien eingekesselt und hätten keine andere Überlebenschance, so das Verteidigungsministerium. Es seien mehrere Versuche ukrainischer Einheiten abgewehrt worden, aus Pokrovsk auszubrechen. Kiew bestreitet, dass die Truppen an einem der beiden Orte eingeschlossen sind. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben leider wieder nicht.
Wissen wir denn was über die Strategie, die Moskau da verfolgt?
Anders als bei früheren Frontalangriffen auf andere Städte setzt das russische Militär zuletzt offenbar auf Zangenbewegungen, um die ukrainischen Streitkräfte in Pokrovsk und Kupjansk einzukreisen. Zugleich störten laut Experten kleine, hochmobile Einheiten und Drohnen die Logistik und sorgten für Verunsicherung und Verwirrung hinter den ukrainischen Linien.
Das klingt für mich jetzt alles ziemlich diffus, ehrlich gesagt.
Ja, russische Militärblogger bezeichnen die durch diese Taktik entstandene Lage als eine Grauzone, in der keine der beiden Seiten die volle Kontrolle habe. Was für die Ukraine jedoch extrem schwer zu verteidigen sei. Russland versucht ja seit vergangenem Jahr, Pokrowsk einzunehmen, das als das Tor zur Region Donetsk gilt. Ziel ist die Eroberung des gesamten Donbass, von dem die ukrainischen Streitkräfte noch etwa 10% oder 5000 Quadratkilometer kontrollieren.
Und es ist ja auch weiterhin so, dass das Thema Drohnen auch bei uns im Westen hier uns zunehmend beschäftigt. Erst gestern war wieder der Betrieb auf dem Flughafen Brüssel kurzfristig unterbrochen. Und Sichtungen soll es auch in der Nähe einer belgischen Militärbasis gegeben haben. Gibt es dazu jetzt konkrete Beschlüsse auch hier bei uns im Norden?
Absolut. Die norddeutschen Küstenländer wollen eine gemeinsame Drohnenabwehr aufbauen. Die Hamburger Innenbehörde verweist ausdrücklich auf verstärkte Drohnenüberflüge. Demnach haben sich die Innenminister und Senatoren von Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein verständigt, zusätzliche und gemeinsame Fähigkeiten aufzubauen. Am Freitag wird demnach darüber in Hamburg bei einem norddeutschen Kompetenzcluster Drohnenabwehr beraten.
War denn der Norden zuletzt auch betroffen?
Und ob? Erst am Sonntag musste der Flugverkehr am Bremer Flughafen kurzfristig eingestellt werden. Der Grund? Erneut verdächtige Sichtungen.
Okay, dann lass uns doch jetzt den Schwenk rüber in den Nahen Osten machen. Eine Nachricht erreicht uns aus Israel. Ja, die hat bei mir gemischte Gefühle ausgelöst.
Ja, bei mir auch. Aber der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, spricht von Erleichterung. Denn die Hamas hat die sterblichen Überreste der letzten Geisel auch mit deutscher Staatsbürgerschaft an Israel übergeben. Zugleich betonte Seibert auf Ex aber auch, dass er mit der Familie trauere.
Wer war der Tote denn?
Er war israelischer Soldat, der auch die deutsche sowie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hatte. Der 19-Jährige wurde israelischen Armeeangaben zufolge schon während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 getötet und seine Leiche wurde demnach in den Gazastreifen verschleppt. Damals wurden ja mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen entführt. Berichten zufolge hatten oder erhielten während der Gefangenschaft knapp 30 davon auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Diejenigen, die sie erhielten, hatten wegen ihrer deutschen Wurzeln Anspruch darauf.
Wie hat denn die Familie des Toten reagiert?
Der Vater hat Ende September Regierungschef Merz im Kanzleramt getroffen. Und er hat damals seine Hoffnung betont, dass Deutschland eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des von den USA vorangetriebenen Friedensplans spielen könne.
Sind denn jetzt alle Geiseln wieder bei ihren Familien, also sowohl lebendig oder eben auch leider tot?
Bislang hat die Hamas 21 Leichen übergeben. Nun befinden sich noch 7 tote Geiseln in Gaza, darunter 2 aus Israel entführte Ausländer. Und heute hat auch Israel, nach Angaben eines Krankenhauses im Gazastreifen, die sterblichen Überreste von 15 weiteren Palästinensern übergeben.
Der Winter steht ja vor der Tür, auch in Gaza. Wie ist da gerade die Situation für die Menschen in dem Küstenstreifen?
Weiter katastrophal. Hilfswerke, die dort im Einsatz sind, kritisieren anhaltende Einfuhrbehinderungen für Notunterkünfte. Die werden natürlich gebraucht, wenn es kälter wird. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober hätten israelische Behörden 23 Gesuche abgewiesen, Güter wie Zelte, Betten, Kochgerät oder Decken in das weithin zerstörte Kriegsgebiet zu liefern, hat beispielsweise der norwegische Flüchtlingsrat in Oslo mitgeteilt. Die Zeit für Winterhilfe werde knapp, warnte die Organisation, die mit mehreren Partnern im Verband Shelter Cluster zusammengeschlossen ist.
Genug Hilfsgüter gibt's ja wohl. Was sagt die Organisation dazu?
Ja, demnach stecken fast 4000 Paletten mit Hilfsgütern in Jordanien, Ägypten und Israel fest, aufgrund so wörtlich behördlicher Verweigerungen. In 21 der 23 Fälle habe Israel auch gegenüber gültig registrierten Organisationen geltend gemacht, sie seien nicht autorisiert, humanitäre Hilfe nach Gaza zu liefern. Hieß es weiter. In einem Fall habe ein Partner mehr als 7 Monate auf den Beginn der Zollabfertigung warten müssen. Laut dem Verband sind rund 260.000 Familien im Gazastreifen der sich verschlechternden Witterung ausgesetzt. Mehr als 280.000 Wohnungen in der palästinensischen Enklave seien beschädigt oder zerstört. In der Region fallen Temperaturen im Winter mitunter auf einstellige Werte. Es kann kräftig regnen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für das Interesse.